Keine Ahnung.
Mit Klaus Kosanowski.
Willkommen, liebe Hörerin, zu meinem Podcast Standardantwort, keine Ahnung, von Klaus Kosanowski. Hallo Klaus.
Hallo Julia.
Heute ist der 22.12.2020 und wir möchten heute über die Hausaufgabe von Frederik Glas sprechen. Seine Hausaufgabe lautete: Wie kann mit Social Media Störkommunikation betrieben werden? Er hat uns diese mittels eines handgeschriebenen Textes übermittelt, den ich bei mir hochgeladen habe. Den Text findet ihr unter dem Link in der Beschreibung. Der Text ist überschrieben mit "Ein Traktat über Rudolf Steiner". Bevor wir auf den Text eingehen, möchte ich noch mal kurz über Störkommunikation sprechen. Klaus, was stellst du dir darunter vor?
Naja, zunächst, Störkommunikation ist eben eine Art Kommunikation eben na, Entschuldigung. Ah, ich habe noch Krümel im Rachen. Störung, also Kommunikation, die sozusagen Störung kommunizieren will. Also Störung sozial herstellen will. Wie soll das gehen? Wie kann es noch gehen, wenn eigentlich die Störung ja das Einzige ist, was sozusagen die Social Media und Internetkommunikation überhaupt ordnet? Also wenn es etwas gibt, das unser Gespräch überhaupt erst zustande bringt, wenn es überhaupt etwas gibt, das uns dazu motiviert, sozusagen uns zu adressieren, uns auf Mitteilungen der anderen zu reagieren, dann eben die Störung. Und zwar deshalb, weil eigentlich alles, was wir tun, also sozusagen sich auf, also alles, was wir tun, wenn wir sozusagen den Computer einschalten, wenn wir eine Suchmaschine aufrufen, oder wenn wir uns irgendwo einloggen, ich muss einloggen sagen und nicht einlochen, also einloggen, also ja. Heißt ja eigentlich nur einstöpseln, also alles, was wir da tun, ist ja eigentlich auf Störung ausgerichtet. Also schon nur den Computer einzuschalten ist eigentlich schon, man setzt sich eine Störung aus. Das ist ja alles, du siehst, wie schwierig das manchmal ist. Ich kann mich noch erinnern, in den 90er Jahren, wie schwierig es beispielsweise war, überhaupt sich also Modem einzuschalten. Also das war nicht so einfach, das in Akustik-Dingens da, wie hießen diese Analog-Modems. Da musstest du Treiber haben, dann hattest du Software und dann brauchtest du verschiedene Versionen, dann hattest du Speicherkonflikte. Ach, das war so schwierig. Also ein Laie konnte das nicht so einfach. Mhm. Das änderte sich erst, als es dann diese virtuellen Modems gab mit ISDN. Aber das ist also alles auf Störung hinausgerichtet.
Okay, aber das heißt, man könnte ja auch unterscheiden, Störkommunikation in hochsozial wirksamen Kontexten wäre etwas, was das System ablockt oder absorbiert.
Ja, das ist genau unser modernes Leben, genau. Also wir leben sozusagen seit der Industrialisierung führen wir ein Leben, das sozusagen ständig darauf ausgerichtet ist, Störungen zu absorbieren. Also nicht etwa sie zu verbieten, zu unterdrücken, beiseite zu schieben, sondern im Gegenteil sich immer wieder darauf einzulassen. Das nennen wir dann beispielsweise Toleranz. Toleranz heißt ja, du sollst das ertragen, wenn Leute über die Straße rennen und protestieren. Du sollst das ertragen, wenn Leute Motoren anwerfen. Das war übrigens nicht so einfach am Anfang. Der Motor, auch schon das Motorgeräusch selber, das kann man nicht einfach ertragen.
Klar.
Also das war am Anfang so, als die ersten Autos fuhren, die ersten Autofahrer sind mit Steinen beworfen worden. Mhm. Und nicht nur von Kindern, sondern weil zunächst dieses Motorgeräusch, auch dann, wenn es erstmal, auch die ersten Autos waren ja auch nicht sehr laut, so wie heute, aber trotzdem dieses Tackern des Motorgeräuschs, das kann man nicht einfach ertragen, weil es ja auch eine Wahrnehmungsstörung erstmal ist.
So geht mir das heute bei Rollern. Also Rollern möchte ich echt abschießen. Also das ist ganz furchtbar. Ich hasse Roller. Ne? Die sind so hochfrequent.
Also Motoren im Straßenverkehr. Dann natürlich auch überhaupt das Hören. Also schon beispielsweise das Hören von Geräuschen, die du zwar auf einen Lautsprecher zurechnest oder wo du weißt, das kommt aus einem Lautsprecher raus, aber irgendwie, da ist nichts da. Da ist nur sozusagen, also sagen der Rundfunkempfänger, da ist Gespenst, das wirkt gespenstisch. Ne, da kommt aus einem Lautsprecher kommt eine Stimme raus, die verstehst du sogar, aber wenn du dann hinter diesen Lautsprecher guckst, da ist nichts. Also da, ne, da ist nur Rundfunkempfang. Ne? Das ist das für uns, klar, wenn man das trainiert hat, dann ist das selbstverständlich. Aber wenn man das nicht kennt, dann ist das gespenstisch. Und das kann dann auch erstmal Ablehnung hervorrufen. Das ist normal. Dasselbe, es geht immer wieder bei Twitter herum ein Bild, ein Plakat aus den 20er Jahren, wo es heißt, rettet den Stummfilm, lehnt den Tonfilm ab, weil Tonfilm ist Kitsch. Tonfilm belästigt, das ist auch so. Also das ist nicht einfach nur so, dass das nicht nur, das ist nicht einfach nur so eine dumme Abwehrmaßnahme im Sinne von, die wollten das nicht, sondern man kann das auch erstmal nicht ertragen. Mhm. Das war auch, als das Kino eingeführt wurde. Man hat auch erstmal Angst vor. Man kennt ja diese schöne Aufnahme von den Brüdern Lumière, wo in Bild ein Zug reinfährt, in den Bahnhof. Ne? Und die Leute sind aufgesprungen, als sie das gesehen haben, weil da siehst du erstmal, dass ein Zug auf dich zukommt.
Ja.
Das ist gespenstisch. Also worauf ich hinaus will, ist zu sagen, unser modernes Leben ist eigentlich nur darauf ausgerichtet, Störung herzustellen und zu ordnen. Wir alle reagieren und suchen dann sozusagen, wir reagieren auch und suchen dann sozusagen nach Refugien oder nach Rückzugsgebieten. Wir suchen dann nach Räumen, wo man dann eben von Störungen befreit ist. Aber das ist dann eben nur die Störung zu unterbrechen. Mhm. Wir nennen das dann Urlaub. Aber das ist ja dann auch wieder mit Störung verbunden.
Ja, Urlaub, das merkt Freizeit. Das merkt man dann, wenn man zum Beispiel, also ich mich halt zum Beispiel in einem der letzten Urlaube hatte ich so nicht na, diese, war das Housekeeping war so aufdringlich. Also die Zimmermädchen und Jungs sozusagen. Also die kamen irgendwie viermal am Tag und ich wollte einfach nur meine Ruhe haben. Die gingen mir doch voll auf den Sack.
Die wollten eben freundlich sein. In Wirklichkeit haben sie nur gestört. Richtig, daran siehst du es. Ja. Wir suchen dann Freizeit, Hobbys auch. Ne? Das ist ja auch immer sowas. Dass die Leute sich alle möglichen irren Hobbys antrainieren oder aneignen. Weil man eben meint, da hat man dann mal seine Ruhe. Und in Wirklichkeit, was machen sie dann? Beispielsweise, was ich immer schön finde, ist dieses Hobby, dass erwachsene Männer mit der Eisenbahn spielen. Papa. Der Papa eben geht in den Bastelkeller und spielt mit der Eisenbahn. In Wirklichkeit, klar, er zieht sich dann von der Familie zurück, aber nur, um sich dann mit dem elektrischen Apparat wiederum zu beschäftigen. Und damit auch die Wahrnehmung wieder zu stimulieren. Also, das müssen wir uns wirklich vorstellen. Und wir können, weil wir sehr gut daran trainiert sind, können wir uns also ein Leben praktisch gar nicht vorstellen. Also, ohne Elektrizität beispielsweise. Also ein ganzer Lebensverlauf. Mhm. Also von der Geburt bis zum Tod, sagen wir 60 Jahre oder so in früheren Zeiten, das können wir uns gar nicht vorstellen. Ohne Motor, ohne Elektrizität. Und wir haben das sozusagen so weit antrainiert, dass wir sozusagen das für so normal halten, dass wir eben schon gar nicht merken, in welche Verzweiflungen wir uns eigentlich auch hinein manövrieren. Wenn wir dann diese ganze Störkommunikation beliebig betreiben.
Aber man merkt auch, man hält auch Langeweile immer schlechter aus.
Ja, klar. Wir haben sie dann auch eigentlich erst. Also das kommt ja auch hinzu. Also auch Langeweile ist eigentlich erst antrainiert. Das ist ja auch nicht normal, Langeweile zu haben. Das muss man sich auch vorstellen. Das ist ja auch ein Phänomen, das es in vormodernen Zeiten oder in früheren Zeiten so nicht gegeben haben dürfte. Langeweile.
Aber du meinst es ja nicht als Gefühl.
Langeweile ist ja, wenn du sozusagen nicht mehr weißt, was du noch tun sollst oder kannst. Das ist ja eigentlich, Langeweile ist ja die übelste Form der Gefangenschaft. Ja, weil du könntest zwar alles machen, aber du weißt nicht mehr, was du tun sollst. Das ist ja etwas anderes als Müßiggang. Müßiggang ist ja so, wenn du eben dir die Zeit nimmst, eben nichts zu tun. Das ist ja, Müßiggang ist ja eigentlich gepflegte oder kultivierte Nichtstun. Aber Langeweile ist ja sozusagen die Verwahrlosung. Langeweile heißt ja, du weißt nicht mehr, was du noch tun sollst. Obwohl dich niemand an irgendwas hindert. Langeweile ist die übelste Art der Gefangenschaft, die es gibt.
Aber gut, okay. Dann habe ich jetzt mal so ein Gefühl dafür, was man mit Störkommunikation beschreiben kann. Ich würde gerne mal mit dem Text anfangen.
Ach so, und ich wollte noch eben ganz kurz, und jetzt kommt es noch zu der Sache, also und wenn wir, das wollte ich noch, entschuldige, und wenn wir jetzt sozusagen so hoch trainiert, wie wir sind, das kann man ja sagen, übrigens, woran kann man das auch merken, dass wir, wie hoch trainiert wir sind, an Störkommunikation uns zu beteiligen, das kannst du daran merken, an unseren Sprechgeschwindigkeiten beispielsweise. Ich glaube, dass wir im Verhältnis zu früheren Zeiten sehr viel schneller sprechen.
Ja.
Ich glaube, dass wir sehr viel lauter sprechen. Ich glaube auch, dass wir sehr viel mehr Dinge reden können. Lauter sprechen, schneller sprechen. Ich glaube auch, dass wir uns viel schneller bewegen. Ich habe vor vielen Jahren mal eine interessante Dokumentation gesehen. Da hatten sie in New York einen Fahrradboten, den Alltag eines Fahrradboten gezeigt. Der war in New York unterwegs, mit dem, wie heißen diese, mit dem Fahrrad unterwegs, diese.
Ja, Kurier.
Kurier, genau, diese Kuriere. Man hat wirklich gesehen, wie die Kamera dem gefolgt ist. Also auch in seiner Freizeit. Der hat schnell vom Fahrrad runter, schnell Fahrrad anschließen, schnell in den Keller gehen, schnell. Also der hat sich extrem schnell bewegt. Das konnte man einfach sehen. Weil er nichts anderes tut, als den ganzen Tag, also mit dem Fahrrad, als Fahrradkurier, durch die Straßen zu fahren. Also schnell musste er sein. Und das hat er sich so antrainiert, dass er sich nur noch schneller bewegt, sich nur noch schnell bewegt hat, auch dann, wenn es
nicht notwendig war.
Genau. Und ich glaube, dass unser ganz, und wir merken das natürlich nicht mehr. Also und jetzt ist ja das Interessante ist, wir sind so daran trainiert, an Störkommunikation auch daran teilzunehmen, das auszuhalten. Also denke dir mal auch in Diskotheken, also selbst bei extremen Lautstärken reden die Leute noch miteinander oder wollen sie noch miteinander. Ja, das ist auch, ja, stimmt, selbst auf der Straße, wo dicker Verkehr ist, können die Leute nicht mehr sehr gut, aber auch da tun sie es immer noch. Also nicht sehr gut, aber auch das halten wir noch aus. Und dann stellt sich ja nun die Frage, und jetzt eignen wir uns sozusagen den technischen Apparat so weit an, dass ja, es dauert ja nicht mehr lange, dann wird die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine in den Körper selbst hinein verlegt. Das dürfte ja schon fast gehen. Also es dürfte ja schon gehen, mit den Augenbewegungen einen Cursor zu steuern und so.
Ja, das geht auch.
Das geht ja schon alles. Also irgendwann wird die Schnittstelle selbst in den Körper verlegt. Und dann stellt sich ja die Frage, können wir die Störung noch weiter steigern? Also wenn sozusagen der ganze Körper in diese Störkommunikation, also sozusagen distanzlos verwickelt wird. Also distanzlos heißt ja spätestens dann, wenn du sozusagen die Schnittstelle nicht nur in den Körper hinein verlegt wird, sondern du sie auch nicht mehr rausbekommst. Also wenn sie in dem Schädel versenkt ist oder sonst irgendwo. Ja, das ist nicht abwegig, dass so etwas.
Ja, kann ich mir vorstellen. Aber gut,
die Frage ist dann,
inwiefern dann der Begriff Störkommunikation noch Sinn macht.
Genau, richtig. Genau, wo ist nämlich dann, genau, weil nämlich dann die Frage ist, wo ist der noch der Unterschied, ganz genau.
Aber da passt das ganz gut. Können wir jetzt in den Text einsteigen?
Ja, also das wollte ich noch als Ergänzung, damit wir sozusagen den Übergang zu dem,
ja, genau.
Der Hausaufgabe und dann zu dem Text, den der Friedrich Glass geschickt hat. Ja.
Ich möchte mal kurz den ersten Satz vorlesen, weil mich dann das an etwas erinnert, über was wir der letzten Mal schon gesprochen haben. Also ein Traktat über Rudolf Steiner. Mit Steiner beginnt etwas, das für viele Zeitgenossen sehr obszön schien, aber auf Dauer unvermeidlich war. Er hat gewissermaßen die menschliche Subjektivität nach oben anschlussfähig gemacht. Da fällt mir das ein, was wir hatten mit der Demut vor Gott und Demut vor den Menschen. Also ich stelle mir das so vor, Rudolf Steiner ist ja nun, da fällt mir ganz viel zu, Rudolf Steiner fällt mir ganz viel ein, also aber in dem Kontext ist es ja wichtig, dass er im Prinzip der Esoterik, man kann ihm die Esoterik zuordnen. Und das Wesen sozusagen, das Wesentliche der Esoterik ist ja, dass sie im Prinzip eine Art quasi religiöses Verhältnis zwischen dem Subjekt und dem und sozusagen einer Gottwelt sozusagen haben. Mhm. Und ich glaube, dass und das passt für mich sozusagen in so eine Zeit, wo sozusagen diese Demut vor Gott ja sowieso fraglich geworden ist. Und dann im Prinzip das dann wieder auch als Störkommunikation auffällig werden kann, dass da eben jemand kommt, dem das sozusagen egal geworden ist, wie Gott findet der christlich abendländische Gott findet in der Betrachtungsweise halt keinen Platz mehr. Das ist mir da gleich eingefallen, dass das im Prinzip einen neuen Pfad eröffnet, der wahrscheinlich damals auch als Störung aufgefallen ist. Also kann ich mir das vorstellen.
Ja, also das ist, ich habe mich mit Steiner so intensiv nie beschäftigt. Ich nehme an, dass diese Phänomene Rudolf Steiner ähnlich wie ähnlich wie Oswald Spengler. Das sind immer so diese Außenseiter gewesen. Also die Außenseiter, die akademischen Außenseiter, meine ich.
Genau.
Oswald Spengler gehört ja auch dazu, die sozusagen nicht nötig hatten, so könnte man das ja sagen, sich nicht nötig hatten, sich mit diesem schon vor 100 Jahren oder schon vor 120 Jahren eingerichteten bürokratischen Universitätsapparat zu beschäftigen, die sozusagen, wie sagt man, Freelancer oder so etwas waren.
Ja.
Und ich nehme an, dass auch Rudolf Steiner so da rein gehört, weil das ja dann, also ich habe das mal gelesen, wenn man das liest und wenn man, das Schwieriger an Rudolf Steiner ist ja sozusagen, das ist ja diejenigen, die skeptisch sind gegen diese Art von Anthroposophie oder Theosophie, dass ihr mit einem Umstand nicht zurechtkommen, dass sie das dann irgendwie gering schätzen, also Esoterik und so etwas, aber gleichzeitig stellen sie aber auch fest, dass philosophische Überlegungen von Rudolf Steiner so abwegig gar nicht sind. Also beides findet man ja, das, wo wir sozusagen mit Geringschätzung, einerseits mit Geringschätzung reagieren, sagen wir, ne, wie findet man Zugang zu höheren Welten oder so etwas,
ja.
Ne, wo wir sagen, so ein Quatsch irgendwie, also was redet der da eigentlich mit dieser Aura und so, wie kommt der eigentlich dazu? Und andererseits, wenn man sich mit anthropologischen Annahmen von ihm befasst, so abwegig ist es dann eben auch irgendwie
nicht. Ja, es passt in die Zeit, also vieles passt in die Zeit. Also ich meine, er hat, also vielleicht um das kurz, also ich bin jetzt auch kein Rudolf Steiner-Experte, ich habe mich da vor ein paar Jahren habe ich mich da ein bisschen auseinandergesetzt, als es um Anthroposophie,
Anthroposophie, ja, und erst Theosophie, genau. Und dann Anthroposophie.
Und vor allen Dingen auch die Waldorfschulen, also das darf man ja auch nicht vergessen. Also das sind ja auch Auswüchse dieser Philosophie sozusagen oder Theosophie. Und das ist ja nun, gerade wo ich hier lebe, im Raum Stuttgart, hier gibt es, also wir haben hier gleich so eine ganze Klinik nebenan. Das würde ich nicht als Störung mehr bezeichnen. Also das ist ja sowas von Mainstream hier. Fällt sozusagen nicht weiter auf. Also das,
ja, genau, das ist auch eingemeindet worden, ne?
Ganz genau. Genau. Das ist für mich eben dieser interessante. Lass uns mal weitergehen. Also in dem Text, weil das kommt hier auch zur Sprache. Also ich lese das hier auch, dass er im Prinzip eine neue Rede, eine mündliche Philosophie praktiziert hat. Und die bei ihm, er schreibt es hier so, als hätte sich plötzlich ein manischer Generator in ihm gestartet. Also das finde ich ein schöner Begriff, manischer Generator, weil wenn man sich das durchliest und dann kann man sich schon fragen, das ist halt so eine sehr überzeugte Rede. Also das ist schon, der hat das ja geglaubt, also das ist schon eine überzeugte Rede und ich glaube, dass die Art so zu sprechen, über diese ganzen Sachen, dass das so ein bisschen der Beginn war für diese ganze, das, was wir heute unter den ganzen, unter dieser ganzen Professionalitätsmagie verstehen, diese Berater, also Lebensberater, Coaches, diese ganzen Snake-Öl-Vertreter.
Snake-Öl-Vertreter, schön.
Na, die haben das perfektionalisiert. Also ja, dieses Ganze, du musst nur das machen, was ich sage, dann wirst du erleuchtet. Ja, also er hat es losgetreten, diese Rede, also so zu sprechen,
genau,
als gäbe es ein höheres Leben, als gäbe es eine Weisheit, die man erschließen kann. Also ich meine, er hat sozusagen den Cut gemacht von dem Theologischen, was wir das letzte Mal besprochen hatten, wo man eben noch sagte, man ist getrennt von Gott durch den Körper. Da hat er nun den Schnitt gemacht und hat gesagt, nee, sind wir nicht. Wir können quasi durch Erweiterung unseres Bewusstseins, durch irgendwelche Tänzchen und Schlag mich tot, können wir quasi dem Universum uns erschließen, irgend so ein höheres Bewusstsein und was weiß ich.
Wir könnten das tun, sozusagen, was in der alten Theologie nur Gott konnte, also diese Graben zwischen Mensch und Gott, den konnte nur Gott überwinden, aber Menschen nicht.
Genau.
Und der geht nun hin und sagt, Menschen auch.
Ja, genau. Er sagt Menschen auch und man müsse sich eben nur anstrengen, ne? Das kennt man, also man müsse sich nur anstrengen, man müsse sich bemühen. Man müsste nur fleißig sein und das machen, was er sagt, und dann würde das gehen. Ich meine, ich weiß nicht, ob er das so in der Tat geschrieben hat, glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, dass das die Art so zu sprechen, dass das der Grundstein auch mit dafür war, auch in Deutschland, er war ja nicht der Einzige. Also ich meine, der Gründer der Homöopathie, der Hamer, der hat es ganz genauso gemacht. Also der hat ja auch irgendwelche Schriften gehabt, die ja, in denen er auch diese Informationen im Wasser und so weiter, wo er da auch so ein ganzes Gedankengebäude geschrieben hat, was man alles machen kann.
Wie hieß der? Hahnemann.
Nee,
wie
Hahnemann. Hieß der? Hahnemann, scheiße, ja, Hahnemann, nicht Hamer. Wer war denn Hamer?
Weiß ich nicht. Hieß der nicht Hahnemann?
Ja, Hahnemann, du hast recht, aber mir fällt gerade der Vorname nicht ein.
Hieß der nicht Samuel? Weiß ich jetzt gar nicht. Das gucke ich. Erzähl mal weiter.
Jedenfalls, stimmt, du hast recht, das ist Hahnemann. Aber wer war denn Hamer? Mit wem habe ich denn? Na egal, habe ich jetzt irgendwie verwechselt. Worauf wollte ich hinaus? Ach so, genau, also Snake Oil. Also. Im Prinzip, und ich kann mir eben vorstellen, dass gerade wenn man die Parallelentwicklung von den, objektivierenden Wissenschaften sich anguckt, dass man ja gleichzeitig eben die Erstarkung der objektivierenden Wissenschaften hatte, dass sozusagen das so eine Art Gegenpol gebildet hat. Also die eine Richtung hat gesagt, naja, hier die Objektivierung der Welt, wir können alles irgendwie beschreiben nach Kriterien, die erstmal nichts mit Gott zu tun haben, die sozusagen das komplett ausklammern. Also wir sehen die Dinge, wie sie sind, und das hat sozusagen nichts mit uns zu tun. Und er sagt, nee, das hat alles mit uns zu tun. Wir erschließen uns sozusagen, also wir sind diejenigen, die Welt in Erfahrung bringen und können uns jetzt hier irgendwie da so eine Art subjektive, individuelle Zugang sozusagen erschließen. Und genau, und im Prinzip, also in dem Text steht jetzt viel darüber, was er sei und was er gewesen sei in der Zeit oder was er für eine Bedeutung heute noch hat. Und ich frage mich halt, da ist ein Satz, da steht, wo beschrieben wird, dass er eben ein mündlicher Philosoph war. Der Satz lautet, vielleicht gibt es noch echte Tonaufnahmen von Steiner, das wäre sehr zu wünschen, er war ja der größte mündliche Philosoph des Jahrhunderts. Es kann peinlich gewesen sein, denn wenn du den späten Beuys gehört hast, fürchte ich, es klang ähnlich. Und dieses peinlich, das ist ja auch das, was mir einfällt, wenn ich an Störkommunikation denke, dass man erstmal denkt so, hä, was, also so, dieses, was jetzt im Neudeutschen jetzt hier ganz modern cringe heißt, ja, also uncool, cringe, irgendwie daneben, irgendwie so ein bisschen, was du sagst, ist gruselig, ne, wie man, das Radio anstellt und da ist eine Stimme, aber man weiß eigentlich nicht, wo sie herkommt und man sieht keinen Menschen, ja, der so spricht. Und so kann ich mir auch vorstellen, dass auch so eine Sprache, dass das erstmal eine Zumutung war.
Ja, also ich würde sagen, das ist das, was Rudolf Steiner, das, was damit gesagt sein soll. Dieser Rudolf Steiner hat es geschafft, die Sprecherposition sozusagen, man könnte sagen, die Position des Sprechers zu betonen und dann eben auch wieder zu gewinnen. Das ist ja durch sozusagen die Kritik selber, also durch die Kritik des 18., vor allem des 19. Jahrhunderts, ist ja das, also die Rhetorik, also die Fähigkeit des Sprechers, die Kunstfertigkeit des Sprechers, die ist ja in Verruf geraten, weil man eben meinte, mit Rhetorik, also mit der Sprachkunst oder mit der Redekunst, kannst du sozusagen, dringst du manipulativ auf den anderen ein. Ne? Was ja auch der Sinn war, also in der Antike beispielsweise. In der Antike war ja die Redekunst, die wurde ja begehrt, so wie wir ungefähr die Kunst eines Zauberkünstlers begehren. Also wir wollen die Täuschung sehen, ne, von dem Zauberkünstler. Deshalb gehen wir dahin, deshalb zahlen wir einen Eintritt, wir wollen das sehen, die Illusion. Und so muss man sich das auch in der Antike vorstellen, im römischen Senat beispielsweise. Da war der Sprecher, man wollte den auch hören, man wollte das manipulativ haben, ne, damit man eben dann auch sagen kann, jawohl, du hast mich überzeugt. Man wollte sich auch überzeugen lassen. Okay. Und deshalb war die rhetorische Manipulation, die war auch erwünscht. Und was zum Beispiel unmöglich gewesen wäre, was man zum Beispiel im römischen Senat durfte, man durfte Briefe vorlesen, ja. Also, ne? Wenn, also, wenn, weiß ich nicht, an den römischen Senat per Brief irgendein Antrag gestellt worden ist oder irgendetwas, der aus der Ferne kam, dann durfte sozusagen man das vorlesen. Aber ein Redner, der einen Text abgelesen hätte, das hätte man nicht haben wollen. Ne, weil das ist einfach unaufrichtig, das ist verklemmt, das ist ängstlich, sondern man hat sozusagen das Authentische gesucht, den Redner, der sollte frei sprechen. Und so wie ich gelesen habe, hat man da auch sehr viel Geduld mitgebracht, dem auch zuzuhören und auch sehr viel durchgehen lassen. Also beispielsweise, wenn der Redner beispielsweise, so habe ich das gelesen, wenn Redner zwar irgendwie gut reden konnten, aber so Schwierigkeiten hatten mit dem Sprechen, das von Cicero beispielsweise ist bekannt, habe ich gelesen, dass der leicht gestottert haben soll. Mhm. Also leicht, also nicht so schwer, so ein bisschen ungefähr so gestottert, wie man das bei diesem Riso merkt. Ich weiß nicht, ob dieser Riso, dieser YouTuber, wenn du dem mal zuhörst, der stottert so ganz leicht.
Okay. Ganz mir leicht. Nicht aufgefallen.
Doch, der hat manchmal so ein bisschen Schwierigkeit, die erste Silbe zu treffen.
Okay.
Ah, da merkt man manchmal so ein bisschen ganz leicht. Das ist gar nicht schlimm. Im Gegenteil, das hört sich sogar bei dem sogar ziemlich gut an, weil er das Wort dann schon findet. Aber so ganz leichtes Stottern hat er. Und das ist interessant übrigens, weil dadurch sozusagen der Redefluss ein bisschen gebrochen wird. Bei dem klappt das ziemlich gut. Und so ähnlich muss das bei diesem Cicero auch gewesen sein. Der muss ganz leicht gestottert haben, dass der also das erste Wort oder die erste Silbe schwer getroffen hat, weshalb dieser Cicero beispielsweise hochaufwendige Reden gestaltet hat. Also das war wie eine Theateraufführung. Das heißt, er hat also sich zu Hause hingesetzt, der hat die auswendig aufgeschrieben, auswendig gelernt. Und dann ist er in den Senat gegangen und hat mit Gestik und mit Körperbewegung. Und
wie so ein Theaterstück.
Wie ein Theaterstück. Und das war auch als solches erkennbar. Also es war nicht etwa nur so, dass es nur Täuschung war, sondern so wie bei uns ein Zauberkünstler ist es ja erkennbar, dass es eine Vorführung ist. Und so war das eben auch. Und naja, diese Art der Rhetorik, die ist dann im Mittelalter betrieben worden in den Disputationen zwischen den Theologen. Da war das auch so, dass die Disputation, das war sozusagen Rede und Gegenrede, und das sollte man tricksen. Und das haben die auch gemacht. Also das war eine geregelte Streit. Das war also nicht einfach nur so ein wilder Streit, wie wir das so kennen. Jeder ist einfach nur anderer Meinung. Das war nach Regeln war das festgelegt, die Disputation. Also sprich, man sollte erstmal dem Gesprächspartner erstmal seine Wertschätzung bekunden. Ne? Ja, du bist ein wohlbelesener Herr oder so etwas. Ne? Ja, das musste man erstmal tun. Also das war diese Demut, das war sozusagen der notwendige Respekt. Ne? Dann musste man erstmal wiederholen, was der andere gesagt hat. Also ich habe wohl gehört, dass du zitiert hast das und ich stimme dir wohl zu das und so. Man musste erstmal, ne? Aber das war alles geübt, diese Disputationen. Und dann wurde gewartet, ist ähnlich wie im Fußballspiel, wo ja auch das Foulspielen dann trainiert wird und dann zu schauen. Ne? Man trainiert auch das Foulspiel und jetzt zu schauen, sieht der Schiedsrichter das? Weshalb ja dann die Schiedsrichter dann noch üben, das also zu unterscheiden, ist es absichtlich gefoult oder nicht und so weiter. Also wo das Foulspiel selbst geregelt wird.
Überhaupt gefoult, oder ist es nur eine,
das kann ja schon mal passieren, dass du eben beim Laufen mit den Armen oder so, das sehen die dann auch übrigens sehr genau.
Heißt das nicht Schwalbe?
Genau. Das ist natürlich die Täuschung, klar, das ist das vorgetäuschte Foul. Ja. Aber sie trainieren ja auch das, so war das in dieser Disputation auch. Die Disputation war also erstmal sozusagen das Einverständnis zeigen, die Einvernehmlichkeit erstmal herzustellen, ne? Und dann durch rhetorische Tricksereien sozusagen dem anderen einen Irrtum in den Mund zu schieben oder so etwas. Weil man so, und dann zu schauen, fällt das auf. Ne? Denn es war ja so, dass diese Theologen, die haben sich auch alles gesagt. Das Einzige, was nicht, und sie haben dann immer du darfst alles sagen, und alles ist wahr, das nicht gegen die Wahrheit verstößt. Du darfst nicht gegen die Wahrheit verstoßen, von der man eben angenommen hat, dass sie immer schon feststeht, also geoffenbart ist. Was immer die Frage ist, ja, wenn du das so sagst, ist das denn vereinbar mit dem, was bei Augustinus und im Kommentar zu Augustinus und bla bla geschrieben steht? Und dann musste man auf Zack sein. Ne? Da haben die sich Fallen gestellt. Also deshalb Rhetorik war Fallen stellen. Und das ist dann in Verruf geraten. Und was nun dieser Steiner gemacht hat, ist, der hat nun versucht, und ich nehme an, dass das kein Zufall ist, das dürfte kein Zufall sein, dass das eben entstanden ist, gleichzeitig mit dem Aufkommen des Kinematographen, mit dem Aufkommen des Telegraphen, also mit der elektrisch gestützten Verstärkung von Stimmen, oder überhaupt der elektrisch verstärkten Übertragung von Signalen, also Telegrafie, Telefon, Mikrofon oder auch der elektrische...
Was hat das damit zu tun?
Naja, weil ja das sozusagen... weil das ja das Sprechen anders motiviert. Also das hatte ich vorhin gesagt. Also wir können uns ja schwer vorstellen, wie gespenstisch eine Stimme auf dich reagieren muss, wenn du erstmal nicht weißt, wo sie herkommt.
Ah, okay.
Ja. Das müssen wir üben. Also noch bei Bertolt Brecht in der Radiotheorie findet man das, dass der Bertolt Brecht, also wie er erzählt, Ende der 20er Jahre, wie er das erste Mal ein Radio eingeschaltet hat oder Mitte der 20er Jahre, irgendwann so 26, 27, also vor ungefähr 100 Jahren. Und dass er dann sagte, es ist faszinierend, man hört eine Stimme und man weiß gar nicht, wo sie herkommt. Mhm. Und das ist, und man weiß dann natürlich, das ist ein technischer Apparat, aber dass er dann funktioniert, ist schon creepy irgendwie.
Ja, auf jeden Fall.
Und das ist ja beim Kino auch so. Und dann ist ja jetzt, und es gibt dann ja nun zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Entweder eben mit Abwehr oder mit Angst oder mit, oder man fühlt sich ertappt oder erwischt oder irgend so etwas. Oder aber man reagiert darauf eben durch, wie nennt man das? Man reagiert darauf, indem man sozusagen provokativ das einsetzt. Mhm. Ne? Also sagt so, ich scheue mich nicht etwa in das Mikrofon reinzusprechen, sondern ich tue es jetzt.
Ja.
So, damit man auch den Sprecher sieht. Mhm. Ne? Also den Sprecher selber zu sehen und dann auch zu inszenieren. Ich meine, so, wir müssen uns schon vorstellen, dass die Nutzung des Mikrofons und so und diese Faschisten mit ihrer Rhetorik, das ist ja darauf angepasst. Ne? Der Hitler, der hat das verstanden. Wie man damit umgeht, dass man eben dieses Schreien, ne, dieses sich enthemmt zeigen vor dem Mikrofon, und diese Hetze und dieses Beleidigen und so dieses ungeniert das zu tun,
ja.
Das muss auf die Menschen damals extrem ja auch anziehend gewirkt haben, auch erotisch irgendwie.
Ja, ich verstehe schon.
Dass der sich da einfach hinstellt und schimpft und schnauzt und schreit und Hass und ein irres Zeug redet, das ja durch die elektrischen Apparat verstärkt wird, das muss schon, also.
Aber es war schon auch durchschaubar. Also,
ja, natürlich, es ist ja also nicht so.
Kennst du den Film Der große Diktator von Charlie Chaplin?
Ja, klar. Ja, klar.
Kennst du diese Szene, wo er dann auch diese Reden parodiert und dann auch, also ich finde das so großartig, wie er einen darstellt und dann diese Mikrofone sich vor ihm verneigen, also wegbiegen, genau. Weil er eben so laut spricht, als würde seine Stimme die Mikrofone verdrängen. Und er sich dann in so einer Geste der Erschöpfung sozusagen sein Glas Wasser nimmt und sich das in die Hose kippt.
Ja.
Also in die Hose rein.
Ja, aber also er weiß nicht mehr, was er tut. Ja, schon klar.
Also
ja,
klar. Es ist großartig. Also, aber ja, also man konnte es durchschauen, aber es war trotzdem beeindruckend. Also auf eine. Und ich glaube, und so ähnlich ist, glaube ich, ist das bei dem Steiner auch so gelaufen. Weil, also ich kenne, ich habe jetzt nicht viel von dem gelesen oder so. Also, aber das, was ich so weiß über, sag ich mal, die Entwicklung, die aus seinen Schriften entstanden ist, nämlich die Waldorfpädagogik und auch diese medizinischen Theorien, das ist halt schon eigentlich, also das ist sozusagen, wie soll ich das sagen? Also ich hatte da, als ich damals mich damit beschäftigt habe ich große Probleme gehabt. Also ich habe das, also das war für mich Fremdschämen ohne Ende. Also alleine diese ganze, also das ist ja natürlich auch mit Rassentheorie verquickt. Das darf man ja nicht vergessen. Also ja, das gut, ist ja, ja. Das ist auch rassistisch. Und das hören die immer nicht so gerne, wenn man heute sich mit den Leuten, wenn man denen das sagt, so nach dem Motto, naja, aber ihr wisst schon, dass diese ganze Kindsentwicklung, wie die dann beschrieben wird, in so verschiedenen Phasen und Stufen und so weiter, dass das eben auch mit darauf beruht, dass sozusagen nur die weiße Rasse überhaupt zu diesem Aufsteigen in höhere Lebensformen und sowas fähig ist und sozusagen der Schwarze dazu verdammt ist, in so einer Urform irgendwie hängen zu bleiben und so Scherzchen. Mhm. Und das ist ja heute nicht mehr Thema, das wird ja so rausgenommen, weil es eben ja nicht mehr passt, aber das gehört halt eigentlich, wenn man so will, gehört das eben zu diesem ganzen Gedankengebäude auch mit dazu. Und das ist aber für mich, dass das so weggelassen wird. Weißt du, dass sich das so egalisiert, dass sozusagen nur noch die Sachen rausgegriffen werden, die man sozusagen mit einem heutigen Lebensalltag noch vereinbaren kann. Also das spricht für mich eben dafür, dass diese Störkommunikation eben normalisiert wird. Also dass das sozusagen, das, was sozusagen nicht mehr in so sozial hochwirksamen Kontext wie Schule und Krankenhaus, was da nicht funktioniert, das lässt man halt raus. Also das ist sozusagen, wird einfach abgespaltet. Aber abgespalten.
Ja, es wird abgespalten, ja, aber das kommt ja nur daher, weil sie sich so einen Säulenheiligen hinstellen. Daher kommt ja das Problem. Wenn du denn, das hört ja sofort auf, die Frage würde ja sofort aufhören, wenn du dir nicht so einen Säulenheiligen hinstellst. Das,
ein Guru.
Ein Guru, ja, genau. Säulenheiliger nennt man das. Das ist sehr, haben ja alle, das haben sie ja mit Freud auch. Jeder, der sich irgendeinen Säulenheiligen hinstellt, muss dann Auskunft geben, wenn irgendeine Art von Verdacht möglich wird. Ja, das hat man ja mit Luhmann auch versucht. Da klappt es nicht so richtig. Man versucht dann denen, die Luhmann als Säulenheiligen verehren, mit Verdächtigungen entgegenzubringen. War er denn nicht konservativ? Hat er denn nicht? Und so weiter. Okay. Das geht immer ganz schnell in die Hose, weil da findet man nicht viel, da nichts Spektakuläres. Aber das macht man ja beispielsweise mit Marx, Antisemitismus bei Marx. Ne? Mhm. Findet man tatsächlich und so. Was man natürlich immer macht, ist dann der Säulenheilige, wenn sie den Heidegger dann hinstellen und so etwas. Aber ich glaube, dass diese Dinge daher kommen, diese Verlegenheiten, ne? Wie du das beschreibst, dass das eben daher kommt, dass man eben sich so einen Säulenheiligen dahinstellt und tatsächlich aber, das muss man eben schon sagen, ich glaube schon, dass das stimmt, dass sozusagen die Zurückgewinnung der Sprecherposition, also sozusagen das ungenierte Vorzeigen, also sich selbst, sich ungeniert der Kamera, dem Mikrofon, dem Fotoapparat zuerst und dann später und dann vor allem, das fällt uns ja auch schwer, das nachzuvollziehen. Beispielsweise, indem die Verschlusszeiten immer schneller gingen bei der Kamera. Jetzt weiß ich gar nicht, schon in den 30er Jahren, glaube ich, hatte man schon Verschlusszeiten, die schon, ich glaube, das ging schon mit 125 Sekunde oder so etwas, oder schon 250 Sekunde, also schon der mechanische. Die ersten Spiegelreflexkameras sind, glaube ich, wann sind die ersten Spiegelreflexkameras?
Das weiß ich nicht.
Hergestellt worden? Ich glaube, die sind schon in 40er, 50er Jahren. Die Spiegelreflex.
So früh schon? Okay.
Ich glaube, ja. Müssten wir jetzt nachgucken, lassen wir es. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube schon vor der Erfindung der Spiegelreflexkamera war die Verschlusszeit. Das haben die, glaube ich, schon in 30er Jahren hingekriegt. Also das heißt, du konntest ganz schnell Schnappschüsse machen. Das ist ja, ne? Du konntest einfach ohne stillzuhalten Fotografien machen. Das war ja vorher sehr schwierig, weil sie Verschlusszeit.
Deswegen haben die auch alle nicht gelächelt. Deswegen haben die auf den Fotos auch nicht gelächelt.
Nee, genau, die durften sich nicht.
Weil die Verschlusszeit eben so lang war, dass man quasi ein Lächeln nicht aufrechterhalten konnte. Genau. Also versuch mal eine halbe Minute am Stück zu lächeln. Das kriegst du nicht hin. Da kommt nur Käse bei raus. Deswegen haben sie so eine Art Resting Bitch Face gemacht.
Ich glaube, teilweise hatten sie ja auch noch so irgendwelche Stützen für Arme und Beine, damit sie die bloß nicht bewegen. Ja klar, weil sie mussten, und es war ja schon, als sie dann bei einer Sekunde waren, war ja schon schnell. Mhm. Ne? Eine Sekunde, schon bei drei, vier, schon als sie im Sekundenbereich ankamen, war das schon relativ schnell. Ja. Aber ich glaube schon in den 30er Jahren, aber wäre es, vielleicht gucken, ich sage das mal in Klammern, ich meine das mal gelesen zu haben, ich kann mich da irren, aber ich meine, dass schon in den 30er Jahren Verschlusszeiten auf einmal von einer 60stel oder 125stel Sekunde möglich gewesen sind. Und jetzt auf einmal gibt es Schnappschüsse. Und jetzt auf einmal kannst du sozusagen jeden Gesichtsausdruck, jede Körperbewegung einfrieren. Mhm. Ich nehme mal an, etwas Ähnliches ist ja auch der Anblick eines Gesichts auf der Kinoleinwand. Also die Veränderung der Schauspielerei, die damit verbunden ist. Ne? Der Theaterschauspieler hat ja doch eine erhebliche Distanz zu dem Publikum, also durch die Bühne und die, also die, den Sitz.
Ja, im Theater gibt es keine Nahaufnahmen.
Genau. Und jetzt auf einmal kommt die Gamma ganz nah heran. Da wird jede Bewegung, und jetzt wird ja auch jede Bewegung vom Schauspieler unter Kontrolle gesetzt. Und auf einmal und dann die Popularisierung des Bildes mit der Fotokamera und dann ja auch schon die 8mm Hobbykamera, ne? Die sind ja auch schon
in diese ganzen Effekte haben dafür gesorgt, dass man im Prinzip sich mit dieser Form der neuen Betrachtung sich anfreunden musste und eben, wenn man sich dagegen nicht gewehrt hat, sondern im Prinzip das versucht hat, für sich zu nutzen, dann entwickelt sich daraus eben so eine ganz andere Professionalitätsmagie.
Ja, genau. Genau, und genau, und diese Sprecherposition zurückzugewinnen, und es gibt, das steigert sich ja bis heute. Wenn ich zum Beispiel diese, kennst du diese Vorträge von diesem Harald Kautz-Weller?
Nee, sag nicht.
Das musst du dir mal reinziehen. Da fliegt dir echt das Hirn weg. Also der hat das, also wirklich, also das musst du dir wirklich, also das ist, also wenn der redet, das ist Harald, der heißt Harald Kautz-Weller. Also Kautz-Weller. V, glaube ich, mit das musst du dir mal reinziehen. Also wenn der redet, wenn der dir die Welt erklärt, also der kommt in 5 Minuten, kommt der von Außerirdischen auf denkendes Öl und auf Ägyptologie und Archäologie und bla bla. Also der kann sozusagen Quantentheorie und Archäologie und UFOs. Also der kann dir die ganze Welt, kann der dir in 5 Minuten erklären. Und der macht kein, und der spricht kompetent. Das ist auch der Grund, weshalb der so beliebt ist. Du könntest, also wenn man den
rhetorisch fit sozusagen.
Was denn?
Der ist rhetorisch fit.
Absolut. Und das, also ich muss sagen, ich würde den gerne mal erleben, wie der redet. Also das ist, wenn du das so zunächst, wenn du das vom skeptischen Standpunkt aus dir anhörst, was der sagt, dann denkst du, wie kann der nur so einen Schwachsinn reden?
Ja.
Das ist nur Schwachsinn, weißt du? Also ja. Weil der erklärt dir wirklich, also der weiß, dass es denkendes Öl gibt, der weiß, dass es sprechende Steine gibt und der weiß, dass es Quanten, also Quantenblabla und Ägypten und Mumien und Quanten und was weiß ich und Klimawandel und was weiß ich. Und natürlich die Weltverschwörung, alles möglich. Also der hat alles, das ist so ein gehäufter Quatsch, dass man das schon wieder ernst nehmen muss. Und ich würde das auch tatsächlich empfehlen. Also das ist eben kein Quatsch mehr, weil der das, glaube ich, auch weiß. Beziehungsweise, also man fragt sich ja, wieso kann der so Quatsch erzählen, ohne so schamlos. Ne?
Und dann, also überzeugt, also
ja,
überzeugt
also schamlos. Absolut. Und vor allem, wenn der auch Interviews gibt, ne? Das ist absolut ernst. Also das ist nicht etwa so, dass das nur gespielt ist, dieser Quatsch. Der ist nicht, das ist nicht vorgespielt, sondern man kann sagen, glaubt der das eigentlich? Und ich bin mir einerseits sicher, dass der sehr wohl das weiß. Aber ich glaube, das ist eine Art von enthemmtes Sprechen. Ich glaube, das ist das, was die da unter Spiritualität in dieser Szene verstehen. Die Spiritualität heißt eigentlich nur, das Sprechen zu enthemmen. Also von den formalisierten Bahnen des Bürokratensprechs, das wir ja durch Schule und durch Universität gelernt haben. Wir haben ja ein extrem formalisiertes Sprechen.
Genau.
Also du sollst nicht sagen, dass Ägypten, du sollst nicht sagen, dass ein Pharao ein Quantenforscher war. Ja, oder irgend sowas, ne? Also, oder dass die Quantenforschung Ägyptologie betreiben könnte oder sowas.
Ja.
Das sollen wir so nicht sagen, weil das nicht stimmt. Und da sagen dann diese Leute, egal.
Egal.
Also, die sagen nicht etwa, das ist richtig oder das glaube ich, sondern die sagen nur, man kann so reden. Also zieh dir das mal rein, also über Weihnachten, trink dabei eine heiße Tasse Tee oder so und leg dich ganz entspannt hin und versuch mal nicht darüber nachzudenken, was das für ein Quatsch ist, sondern warum man überhaupt so reden kann.
Ne? Aber das erinnert mich auch an die Diskussion, die wir hatten mit der Verflachung der Sprache. Also die Verflachung der Sprache, dass es eben mittlerweile, und da machen wir den Bogen wieder zur Störkommunikation. Also man kann im Prinzip Störkommunikation ja schon kaum noch als Störkommunikation beschreiben, wenn jegliche Kommunikation durch die Verflachung der Sprache immer als etwas auffällt, was man so sehen kann oder eben auch nicht.
Naja, also die Verflachung der Sprache, ich würde sagen, wir haben eine extrem normierte Sprache. Oder wir haben eine extrem normierte Art, wir haben eine extrem normierte Art zu sprechen, das glaube ich schon. Und dass eben genau diese Versuche genau diese Versuche von eben auch von diesem Steiner oder auch schriftlich, wie man das bei Oswald Spengler findet, auch dieser ganze Expressionismus beispielsweise, der ist ja dann ein Versuch sozusagen schon daraus auszubrechen. Ne? Das hat man dann ja gesteigert dann im Dadaismus, wo dann nur noch das Sprechen, also nicht mehr das Was des Sprechens thematisiert und reflektiert wurde, sondern nur noch nicht mehr das Was des Sprechens, sondern nur das des Sprechens reflektiert wurde. Egal was du sagst, ne, das Sprechen selber. Und wir haben das sozusagen das ist bis heute trivialisiert so dass wir sozusagen schon die Übertreibung suchen müssen, um überhaupt noch festzustellen, dass man ja Achso, und wie weit das übrigens geht, dieses formalisierte und auch normierte Sprechen, kannst du jetzt ganz aktuell sehen, alle trainieren sich jetzt diesen Gap an, diesen Gender Gap, ne, zu sprechen, dieses Stottern, fangen alle das Gender Stottern an. Das hast du auch schon gemacht.
Ja.
Alle trainieren sich das an, ich weigere mich. Bei mir ist das so, dass mir das einerseits ziemlich egal ist, wie Leute reden, weil es kommt immer für mich immer darauf an, ob ich das verstehen kann und ob ich weiß, was gemeint ist, und dann ist es mir egal, wie sie reden. Aber was ich total abstoßend finde, ist tatsächlich, wenn ich auf einmal merke, sie reden nicht, weil sie etwas sagen wollen, sondern sie reden, weil sie sich an Regeln halten wollen. Also sprich, die Kommunikation der Vorschrift. Mhm. Und das finde ich total abstoßend. Wenn man so spricht, dass man damit nicht nur etwas sagen will, sondern zugleich sagen will, ich habe mich an eine Vorschrift gehalten. Zum Beispiel eine Sprechvorschrift. Das finde ich extrem abstoßend. Deshalb kann ich mir das nicht angewöhnen und ich will das auch nicht.
Für mich war das eher so als Witz. Also ich nehme das auch nicht ernst. Also ich meine, das merkt man ja auch. Also ich rede ja auch nicht über LeserInnen oder so. Also das kriege ich auch nicht ins System. Also ich denke, das können nur die Leute mit Überzeugung machen, die ganz stark trainiert sind in Kommunikation, in Massenmedien.
Naja, ich denke schon, dass eine Universität, das trainiert wird, dass die reden wahrscheinlich überall. Also das wird so trainiert, das glaube ich schon. Das ist nicht nur Journalisten.
Du wirst also ja, aber nein, aber nicht. Ich meine nicht nur Journalisten, sondern ich meine die Leute, die mit Journalisten sprechen.
Also ja. Auch nicht. Ich glaube schon, dass in den Schulen, das trainiert auch in den Universitäten und so, da kommt das ja auch her, dass die sich gegenseitig nur noch darauf beobachten, nicht nur, was du sagst, denn du sagen kannst du alles Mögliche, sondern nur noch, ja, ob du dich sozusagen, also es wird abgetastet, ob du dich sozusagen regelkonform verhältst. Und deshalb übrigens glaube ich, dass ich kann mir durchaus vorstellen, dass dieses Gender-Stottern, dass sich das nicht durchsetzt. Und zwar deshalb, deshalb nicht durchsetzt, weil man ja das ganz leicht sozusagen, schänden kann, indem du absichtlich wiederum dagegen verstößt. Und zwar auch wieder mit Absicht. Das heißt sozusagen die Political Correctness, die damit verbunden ist, zu sabotieren. Und auch darüber kannst du ja auch wieder eine Regel machen. Mhm. Und ich glaube, dass sich dieses Gender-Stottern, dass sich das nicht durchsetzen wird, weil es zu leicht zu sabotieren ist. Nach demselben Prinzip. Du machst einfach eine Gegenregel.
Ja. Keine Ahnung. Mich interessiert das ehrlich gesagt auch nicht so, weil das ist so für mich so künstlich. Das ist so.
Das ist
Was soll es denn aussagen? Also ich meine, wenn ich jetzt sage, liebe HörerInnen, dann könnte sich jetzt auch einer melden und sagen, was ist mit den Diversen? Sind die da jetzt auch mit drin?
Das ist ja genau das Problem da. Das meine ich eben.
Und von daher, also ich halte es da der Zizek war das. Heißt das? Spricht man den so aus? Ich vergesse das immer. Der hat dann mal gesagt so, hör doch mal auf mit dem ganzen Quatsch, jetzt sind wir schon bei LGBTQT irgendwas plus, wo bei dem plus dann eben heißt, plus sind alle die jetzt quasi in den Buchstaben, die vorne dran stehen, nicht mitgemeint sind. Und dann sage ich, und dann sagt er, ich bin plus, ich bin alles andere. So, warum? Wir sind doch schon drüber. So, lass uns doch alle einfach plus sein und fertig. So,
was heißt das?
Lesbien, bisexuell, queer, was weiß ich. Also ich weiß es auch nicht genau. Da gibt es auch mehrere Versionen. Das hat sich so entwickelt, einfach aus so einer Art Respekt vor diesen, sag ich mal, Geschlechtsminderheiten, in Anführungszeichen. Ich meine, ich finde das ja, ich habe ja da nichts gegen, um Himmels Willen, aber ich tue mir schwer, mir sowas eigen zu machen, weil für mich spielt es selber nicht die große Bedeutung, dass ich das verbalisieren muss ständig.
Ja.
Also ich muss, also mir ist es letztendlich, mit einem anderen Pronomen wurde ich zwar noch nicht angesprochen, aber wenn mir das irgendwann passieren sollte, würde ich mich jetzt auch nicht wundern. Also das ist so, für mich spielt das irgendwie keine Rolle, deswegen tue ich mich schwer mit sowas.
Ich würde irgendwo eingeladen werden, sagen wir zum Sprechen oder zum Vortrag, und man würde mir sozusagen zur man würde mir zur Auflage machen, es sei erwünscht, so dieses Gender-Stottern. Ich glaube, ich würde das echt sabotieren. Ich glaube, ich würde sagen, liebe Krümelmonster. Ich würde dann nicht mehr sagen, ne? Ich würde dann, liebe Krümelmonster und die Krümelmonsterinnen meine ich nicht. Ich würde das echt so auf diese Weise sabotieren. Die Krümelmonsterinnen müssen jetzt den Raum verlassen, weil die sind nicht mitgemeint. Ich würde das machen. Also, weil ich sagen, diese Art, mir ist, ich bin mal abgelehnt worden, ich war mal auf einer Tagung. Und dann sollte man hinterher den Vortrag einreichen. Da sollte ein Tagungsband gemacht werden und ich sollte meinen Vortrag ausformulieren, was ich auch getan habe. Und dann habe ich in eine Fußnote reingeschrieben, dass ich also diesen Gender-Sprech nicht mitmache. Das ist aus diesem Grunde abgelehnt worden. Dann die Aufnahme in den Tagungsband ist mein abgelehnt, weil gesagt habe, das wollen wir hier nicht. Ich sollte also gefälligst. Das war eine Vorgabe von der Tagungsleitung. Ich soll gefälligst diesen Gender-Sprech damit machen. Ich habe gesagt, da ist aus diesem Grund abgelehnt worden. Weil du sagst, du hast hier das Formular einzuhalten und wenn du das Formular nicht einhältst, dann.
Das scheint mir wirklich so eine akademische Krankheit zu sein.
Ja, sicher.
Mir ist das in diesen ganzen Schriften, die ich lese, zum Beispiel für einen Beruf oder so, die schreiben immer, weißt du, die mogeln sich da genauso raus, die schreiben immer, wir beschränken uns auf die maskuline Form, es sind immer alle mitgemeint, fertig. Also das ist so der erste Satz so in irgendeiner Veröffentlichung, wo es dann um irgendwas geht, keine Ahnung, irgendwelche Verträge oder irgendwelche Beschreibungen von irgendwelchen Regeln oder irgendwas. Da wird dann immer geschrieben, Sternchen am Anfang, wo das erste Wort, Sternchen, und dann unten drunter, der Lesbarkeit halber beschränken wir uns auf die maskuline Form, es sind immer alle mit gemeint, fertig. Und dann wird das Ganze durchgezogen.
Ja, ich nehme mal, es geht. Ich meine, warum passiert das eigentlich? Nicht? Warum dieses, ich glaube, dass es damit zu tun hat, dass man sozusagen Regelkonformität eigentlich nur gegenseitig erprüft.
Ja.
Deshalb entsteht das auch an den Universitäten oder in den Schulen. Da geht es eben genau darum. Es geht nur darum, die Regelkonformität abzuprüfen. Und deshalb glaube ich, dass sich das nicht durchsetzen wird, weil das eben aus diesem Grunde. Durch die nächste Regel wieder sabotiert werden kann. Also ich würde das tun. Ich würde echt, wenn das von mir verlangt werden sollte, ich sollte so sprechen, würde ich sagen, liebe Krümelmonster oder liebe Außerirdische oder so. Ich würde die Leute so ansprechen. Wer sich nicht angesprochen fühlt, soll gehen oder so. Also also die sitzen bleiben, sind dann eben ab sofort Krümelmonster.
Liebe Krümelmonsternde.
Liebe Krümelmonsternde oder irgend so Quatsch. Ne? Also, aber also ich glaube, dass das bei diesem Rudolf Steiner eine Rolle spielt. Übrigens, wenn man die Prosa ich will nicht das Thema wechseln, aber wenn man die Prosa auch von Oswald Spengler liest beispielsweise, ne, dieses Exaltierte, ne, dieses Übertriebene, auch dieses Pathos da drin. Mir gefällt das übrigens sehr gut. Also ich mag Spengler unglaublich gerne lesen, aber es ist eben genau dieser Expressionismus, nicht wahr? Ja. Ich kann dir die ganze Welt erklären einem in drei Sätzen, ne, diese Urteilsgewissheit, die ja nirgends, also das ist ja bei Spengler so, ne? Der Spengler, die Prosa von dem ist von einer Urteilsgewissheit geprägt, die, wenn du das auf die Sache selber hin betrachtest, gar nicht nachvollziehen kannst. Mhm. Und ich glaube, das dürfte dem auch klar gewesen sein. Also, ne, wie er die griechische Seele beschreibt. Wie kommt der eigentlich dazu? Ne? Wie kommt der eigentlich dazu? Das ist ja auch aufgefallen. Deshalb ist ja auch Spengler von den Professoren in der Universität abgelehnt worden, weil sie gesagt haben, das ist ja. Ja, das verlässt sozusagen das formalisierte Sprechen der Wissenschaftsbürokratie. Das hat ja auch, Spengler hat das ja auch absichtlich so geschrieben, weil er sagt, ja, genau, weil das nämlich das formalisierte Sprechen der Wissenschaftsbürokratie nicht vereinbar ist. Deshalb hat er so geschrieben, dieses.
Aber das passt doch. Das kann ich mir bei einem Steiner, kann ich mir das auch so vorstellen.
Ja, ich glaube auch. Ja.
Nur beim Steiner kommt halt eben noch dazu, und das kommt aus dem Text hier auch raus, wie nennt er das hier, Lebens... Ach, jetzt finde ich es gerade nicht. Wo steht das denn? Lebensreformer.
Ja, genau.
Lebensreformer. Und da muss man ja auch sagen, also ich weiß nicht, wie neu das zu der Zeit war. Also dieser Gedanke, du musst dein Leben komplett verändern, ich kann mir vorstellen, dass das so in theologischen Kontexten war, das ja auch so, dass man eine gewisse Verhaltensweisen sozusagen als gewünscht gesehen hat oder so. Aber so dieses grundsätzliche, dieser Anspruch, diesen Anspruch zu erheben, du musst dein Leben grundsätzlich ändern und ich weiß wie.
Und ich weiß wie.
Und ich weiß, wie es dann dazu führt, dass du ein glückliches Leben führst. Oder, weil da geht es ja nicht mehr darum, sich ins Jenseits zu retten und ein guter Mensch zu sein, sondern du sollst ein glücklicher Mensch werden und
ein Befreiter, genau. Das sind diese ganzen Fiktionen, das ist durch die Industrialisierung, ne? Dieses, das, was da passiert, das ist eben sozusagen diese Akzeptanz, sich von Fiktionen leiten zu lassen. Also sich von Fiktionen anführen zu lassen. Ne? Man setzt Fiktionen voraus, und dann zu sagen, wir gruppieren uns, wir versammeln uns, wir verständigen uns, um dann sozusagen gemeinsam diese Fiktion zu verwirklichen.
Ja.
Ne? Ah, das ist schon modern. Das ist echt,
Er schreibt es hier auch. Doch im Ganzen gehört es in den vom Bloch, wer auch immer Bloch ist, genannten Wärmstrom der reformierenden Bewegungen Träume vom besseren Leben.
Ja.
Also das ist genau das. Also
und das ist übrigens so weit trivialisiert in unserer Zeit, dass wir das gar nicht merken, wie selbstverständlich wir uns sozusagen, wie selbstverständlich wir Hirngespinsten hinterherlaufen.
Ja.
Und übrigens, auch das muss man leider dazu sagen, der Faschismus, also diese Idee, also diese Ideologie, die da ausgearbeitet worden ist, die ist leider, das muss man einfach sagen, so weit von unserem Alltag und auch von dem, was wir selbstverständlich halten möchten, gar nicht so weit entfernt, denn die haben ja dieses Schema ja auch benutzt. Sich von Fiktionen leiten zu lassen, zu glauben, also da, die haben sich ja dann vorgestellt, da gibt es eine edle Rasse.
Ach so, ja, okay.
Da gibt es einen Übermenschen, der ist empirisch zwar nirgendwo zu finden, aber die haben gesagt, nee, den können wir züchten, ne? Und sowas. Sie haben sich ein künstliches Rassenethos ausgedacht. Diese Rasse, das ist ja das eigentlich Bescheuerte daran. Sie haben behauptet, einerseits sei sozusagen die Rasse irgendetwas ganz Natürliches, aber genau diese Natur musste erst mal hergestellt werden.
Ja, ja.
Ja, also, wo man ja merkt, also, worüber haben die da eigentlich geredet? Also, warum ist denen das eigentlich nicht aufgefallen? Das Antwort, das ist ihnen aufgefallen. Das ist eben so. Das ist tatsächlich aufgefallen. Deshalb mussten sie sozusagen, um sozusagen die Fraglichkeiten, die damit verbunden sind, in die Übertreibung führen. Also durch das laute Sprechen, durch das gestikulierende Sprechen, durch ein Verbreiten von idiotischen Versprechungen, und wir glauben gar nicht, also ich sag das ganz im Ernst, auch dann, wenn jetzt diejenigen, die jetzt verschreckt auf, wenn jetzt ein paar Leute vom Lautsprecher sitzen und jetzt verschreckt auf,
vor Schreck ausschalten.
Die jetzt sich praktisch verschlucken, ich sag's trotzdem, diese faschistische Ideologie, diese Menschenbeherrschungs- und Weltbeherrschungsfantasien, die da eine Rolle spielen, die sind nicht wirklich so weit entfernt von dem, Achtung, jetzt bitte Kaffeetasse absetzen, die sind nicht so weit von dem entfernt, was diese ganzen Klimawandel-Aktivisten da verbreiten. Also nicht, dass ich sage, das ist genauso abscheulich oder so, sondern ich will sagen, auch die glauben an so eine Weltbeherrschung, also die glauben an sowas.
Ja.
Und wir merken das überhaupt nicht. Wir merken überhaupt nicht, wie bescheuert das eigentlich ist. Wann würde es gemerkt? Ja, nämlich dann, wenn die Schäden, ne, spätestens, das ist ja dann durch diese faschistische Ideologie auch gekommen, erst dann, wenn die Schäden, die dadurch angestellt worden sind, die Verbrechen, die damit begangen worden sind, erst als die so aufdringlicher wurden, als diese Art des Sprechens, Schreibens, als dieses Handeln, als diese Schäden und die Verbrechen größer waren als diese Fiktion. Erst da hat man das gemerkt, hoppla, das ist vielleicht ganz was Richtiges. Das passt
ganz gut zu einer Beobachtung, die ich auch gemacht habe, wenn man sich unsere Nachbarländer anguckt. Also ich habe da zum Beispiel mit dem Christian, habe ich da mal intensiver drüber gesprochen, weil er klagt immer, dass die Schweiz, also wenn man, also man könnte ja sagen, es geht sowas wie Entnazifizierung gibt es ja so nicht, also ich glaube zumindest da nicht dran, aber was es ja dennoch gab, ist wie das, was du sagst, diese Desillusionierung durch die Schäden dieser Ideologie. Aber die waren ja nicht überall spürbar.
Nee.
Die waren ja bei uns spürbar, ne, durch die Kriegsverlierer und so, aber in anderen Ländern eben nicht. Und dann gibt es auch keinen Grund, von diesem Gedankengut abzurücken.
Klar, weil also, die Traumatisierung nicht funktioniert, ja.
Genau, weil die Traumatisierung nicht stattgefand. Und er sagte immer...
Wen meinst du, er?
Strickler.
Ach so.
Und er meinte dann, er merkt das so in diesen Dynamiken, die bei ihm quasi in seiner Stadt beherrschen mit Stadtverwaltung, Privatunternehmen, Vereinen und so. Also diese sozialen Dynamiken der Inklusion und der Exklusion, dass die ganz starke faschistische Züge haben. Und dass das sehr, also dass man da sehr schnell also Gewalt passiert in Form, nicht in Form jetzt von Prügel oder so, so meine ich das nicht, aber in sozialer, also in psychischen, in sozialen Aufwänden, die gemacht werden, um Leute draußen zu halten. Und sagen, nee, du gehörst hier nicht hin, du wohnst hier zwar.
Scharfe Sanktion.
Scharfe Sanktion, ja. Scharfe Sanktion gegen alles, was nicht in sich dieser Kommunikation beugt und dieser Lebensform, Lebensart, sagen wir es so. Und das haben wir in Deutschland ja auch. Also wir haben das ja trotzdem, dass die Traumatisierung eben nicht dazu geführt hat, dass jetzt alle restlos von solchen Sachen befreit sind. Also das funktioniert ja nicht. Also auch so ein Krieg. Also das merkt man, wenn Leute in Konflikt mit ihren Großeltern geraten. Mhm. Ja. Also dass es da eben immer noch, also dass das sozusagen nicht so endgültig oder irgendwie umkrempeln, 180 Grad, also so funktioniert das Soziale eben auch nicht. Also da das ist ja immer eine Transformation und vieles von dem, was sozusagen davon übrig ist, das fällt uns erst auf, wenn man mal wenn man mal mit anderen Leuten zu tun hat, die da einen anderen Blickwinkel drauf haben oder so. Und das dauert. Das ist eine lange Zeit. Und und deswegen, also ich kann da mitgehen. Also ich kann insofern mitgehen, als dass mich das Verhalten, gerade so du bist kein Klimaaktivist, bist du denn kein guter Mensch? Bist du denn nicht interessiert an dem Leben aller und dem Wohl der Welt und an den
Sterbenden? Diese Erpressung, diese kleine erpresserische
so, Sanktion. Und das, also wir hatten das zum Beispiel aus unserem Privatumfeld, hatten wir tatsächlich einen Freund. Wir sind zum Beispiel immer, jetzt natürlich nicht mehr, aber noch, wir sind ja seit, keine Ahnung, regelmäßig sind wir in die Türkei in Urlaub geflogen. Und ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war, ob das jetzt vorletztes Jahr war oder das davor. Jedenfalls ist er durch die Medien, ist so dieses Erdogan-Bashing gegangen und Türkei, alles schlimm und so. Und das sind und dann hatten wir jemanden, der dann gesagt hat, ich weiß nicht, ob ich noch mit dir befreundet sein kann, wenn du trotz dieses Fehlverhaltens sozusagen dieses Machtoberhaupts der Türkei immer noch in die Türkei in Urlaub fliegst. Oh ja. Also wir sind uns ist fast alles aus dem Gesicht gefallen, ja. Also unglaublich. Wo ich mir dann denke, so, okay, dann ist aber die Freundschaft auch nicht so weit her. Also irgendwie, ne, das ist so, aber so auf so eine Art und Weise passiert das. Also dass dann die Leute sich das annehmen und sagen, das ist der Satan, das ist der Schlimmste. Ja, genau. Genau. Mensch, den es gibt, und aus diesen Gründen dürfen wir den nicht unterstützen und da, also überhaupt, also auf den Gedanken, ich habe das noch nicht kapiert, wie man da von der einen Ecke zu der anderen kommt. Und das ist so, und da wirst du dann unter Druck gesetzt.
Ja, nee, aber das ist genau so dieses spießig, das ist so spießig eigentlich, ne? Also der Spießer ist ja so dieser kleinkarierte Besserwisser, ne, der auf Recht und Ordnung, ne, der seine Moral zum obersten Prinzip von Recht und Ordnung macht. Und das findest du da wieder. Und das ist leider, gibt es viele verschiedene Verkleidungen, verschiedene sprachliche Gewänder und verschiedene Gesinnungen, aber das Schema ist dann doch leider doch immer sehr ähnlich oder vielleicht auch sehr gleich, nicht wahr? Trotz aller Masken, sprachlichen Masken oder Kostüme oder Requisiten oder Räume, ne, aller sozusagen Verblendungen, die da möglich sind, das Schema ist dann doch, bleibt dann doch gleich. Mhm. Und das ist eigentlich nur die Tatsache, dass sozusagen Menschen sozusagen zwar sozusagen ihre Kleider wechseln, ihre Masken wechseln, ihre Sprache wechseln. Deshalb finde ich ja auch dieses Gender-Sprechen so doof. Die Sprache wechseln, ihre Gesinnungen ändern, was weiß ich. Aber eben dann doch durch dieselben Strukturen, die durchlaufen. Ne? Mhm. Und deshalb fällt das ja dann immer so schwer, wenn man anfängt, dann vergleichend zu argumentieren. Ne? Yeah. Also wenn ich dann sage, dann wird das ja gleich, wenn ich also jetzt zum Beispiel sage, dass diese Klimaproteste so eine Herrenmenschenmoral, eigentlich drückt sich da eine Herrenmenschenmoral aus. Die Fiktion einer Herrenmenschenmoral. Wenn du das so sagst, in einer Talkrunde oder in einem Massenmedium, wo ein paar tausend Leute zuhören, was meinst du, was du dann anschließend
für einen Shitstorm abkriegst?
Was meinst du, was dann passiert? Weil man sagt, das kann doch nicht sein. So antwortet er, leider doch, denn es geht nicht um die Sache, also um das, was da gesagt wird, sondern es geht darum, wie es zur Sprache bringen kann. Oder es geht die soziale Figuration dessen, was man da sieht, also wie sich das Phänomen, das beobachtbare Phänomen, wie sich das sozusagen.
Aber man kann eben nicht in solchen Situationen, da weiß man immer schon zu viel.
Ja, also genau, richtig.
Die anderen wissen schon zu viel. Und ich meine, ich weiß noch, du hattest das irgendwann auch in einem vergangenen Podcast, hattest du auch gesagt, weil ich hatte dann gefragt, ja, kann man wirklich mit Gewalt Menschen dazu bringen? Und dann sagst du, naja, kann man Menschen dazu bringen, eine Maske zu tragen? Und da war ich ja auch erstmal, mein erster Impuls war ja auch erstmal so, ey, komm, das kannst du ja jetzt nicht vergleichen. Aber natürlich, wenn man eben nicht die Intensität im Blick hat, also natürlich sind beim Nationalsozialismus und so weiter sind Millionen von Menschen gestorben. Das ist ja und das sozusagen von abgeschlachtet.
Ja, sicher, massenweise ermordet, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Genau, aber es geht eben nicht darum, das in seiner Intensität miteinander zu vergleichen,
darum geht's nicht.
Sondern im Prinzip diesen ideologischen diesen ideologischen Mechanismus zu beleuchten, der da, genau. Und ich sehe diese Parallelen, ich sehe die auch. Also ich kriege
ja, also es geht, das ist ja genau das, was wir die immer gleich so moralische, die sagen dann, wenn man so argumentiert, dann würde man sozusagen den Faschismus relativieren oder so etwas. Ja, man würde ihn verharmlosen, das ist überhaupt nicht wahr. Im Gegenteil, diejenigen, die das tun, die verstehen eigentlich gar nicht, die so argumentieren, ne, die immer gleich mit dem Relativierungsvorwurf kommen oder so etwas, oder einem Verharmlosungsvorwurf, die verstehen eigentlich gar nicht, warum dieser Rassismus, dieser Faschismus, warum das überhaupt jemanden überzeugen konnte. Also das muss man ja nun sehen. Also auch wenn das ist alles sehr obszön und alles sehr abartig und alles sehr grässlich, das mag ja sein. Aber wie konnte es denn überhaupt passieren? Also auch wenn einem das nicht gefällt, aber es
ist doch. Und die Frage muss man sich auch mal stellen. Also da muss man dann eben mal, wie sagst du immer, da muss man sich Butterbrote schmieren oder irgendwie sowas.
Ja, wirklich. Also sie hatten vorgestern, da hatten sie auf Dreisat gezeigt die Biografie von Erich Kästner. Da wurde, glaube ich, auf Dreisat oder ich weiß nicht mehr, ich gucke das immer sehr gerne, Biografie von Erich, also von diesem Kinderbuchautor. Da wurde eben erzählt, vor dem Faschismus, wie er Bücher geschrieben hat und wie er erkannte, dass die in der ganzen Presseberichterstattung, dass das, also noch bevor die Nazis an die Macht kamen, wie er schon erkannte, also das geht ziemlich in die Hose. Und er hatte auch, es wurde eben erzählt, denn das geht ordentlich in die Hose. Er hat und dann wird eben erzählt, dann kamen die Nazis an die Macht, dann wurde erzählt, wie ihm ein Berufsverbot erteilt worden ist und wie er sozusagen am Schreiben und am Publizieren gehindert worden ist. Und dann wird eben sehr deutlich erzählt, dass er sagt, da wird sehr deutlich erzählt, wie schwer das ist, überhaupt noch etwas zu sagen. Weißt du, also ist ja klar, weil vor allen Dingen deshalb, es wird dann auch erzählt, weil er auch, so hatte ich das interpretiert in der Geschichte, dass er auch gefragt worden ist, ob er emigriert, und er sagte, ich glaube, es gibt so einen schönen Dialog in diesem Film, da heißt es ist zu einem gewissen Teil Feigheit, warum er bleibt. Dann wird gesagt, also in dieser Geschichte wird gesagt, soll dieser Erich Kästner gesagt haben, es ist zu einem kleinen Teil Feigheit, zu einem anderen Teil ist es Neugier, zu einem Feigheit, Neugier, was hat er noch gesagt? Faulheit, warum er nicht geht. Neugier und zu einem ganz, also wo er merkt, er hat eigentlich gar keinen Grund. Also so geht dieser Dialog. Ne? Er sagt, es ist Feigheit, Faulheit, aber auch Neugier, und es muss auch jemand hierbleiben in Deutschland, um darüber auch Bericht erstatten zu können, was hier passiert. Was ich sagen will, ist, jetzt habe ich den Faden verloren, es geht um das Sprechen können.
Ach so, genau.
Ja, und das ist wirklich, wenn du von so einer Gewissens, von so einer Gesinnungstyrannei so überwältigt und auch so, wie soll ich sagen, überfallen wirst, so eine Gesinnungstyrannei, dann kannst du auch fast nichts mehr dazu sagen. Das ist eben so. Ne? Und diejenigen, die ganz schnell immer so mit dem Relativierungsvorwurf kommen, die betreiben eigentlich nur Gesinnungstyrannei immer. Weil sie sagen, du darfst so nicht reden. Ne? Weil sie immer ganz, ich möchte solche Überfälle oder solche rhetorischen Überfälle, also das habe ich jetzt hier neulich auch bei diesem Christian Drosten gelesen, dass ich glaube, dass solche Übermoralisierungen, dass die deshalb zustande kommen, weil diejenigen sozusagen ihrer Urteilsgewissheit nicht mehr sicher sind. Und auf diese Weise sozusagen die praktisch. Ja,
die betreiben Heuchelei, um sich selber
zu retten. Ja, um sich sozusagen noch einmal zu retten. Also die sind sich ihrer Urteilsgewissheit nicht sicher. Sie wissen eigentlich gar nicht, wovon sie reden. Weshalb sie dann schnell mit dem Zeigefinger kommen. Zuerst mit dem Zeigefinger. Am Anfang der Rede kommen sie mit dem Zeigefinger und nachdem sich alle Argumente als unbrauchbar erwiesen haben, zeigen sie dir den Mittelfinger. Weil das ist das Einzige, was sie da noch können. Und wir knüpfen das eben immer daran, also wenn ich so einen Vergleich ziehe zwischen, sagen wir, diesem Klimaaktivisten und einer faschistischen Herrenmenschenmoral, wir verknüpfen das eben einfach nur deshalb mit dem zutreffenden Argument natürlich, dass in einem Fall die Traumatisierungen sehr groß sind, aufgrund der Erfahrung, und im anderen Fall sind sie eben nicht so groß. Da seht ihr, aber genau nur das ist das Unterscheidungskriterium, Erfahrung, mit und ohne Erfahrung. Ne? Das ist nämlich a posteriori und a priori. A posteriori weiß man es dann im Nachhinein und a priori ist es nicht kommunikabel zu machen. Also dass das Ganze, mir ist dieser Gedanke gekommen übrigens, als ich diesen Ökozid, diesen Film gesehen habe, wie ja erzählt wird, dass eine Gerichtsszene wird ja inszeniert, da wird ja sozusagen das schlechte Gewissen der Herrschenden, also Angela Merkel steht in 30er Jahren dieses Jahrhunderts, also in 10 Jahren oder so, steht sie vor Gericht und muss sich, hast du gesehen den Film?
Nee.
Ökozid heißt er, und muss sich vor Gericht verantworten, warum sie die Klimaziele mit ihrer Politik
sagt. Oh Gott.
Ja, und da ist mir der Gedanke gekommen. Da wird ja im Grunde genommen, da wird ja sozusagen das Gewissen.
Der wird so der Nürnberger Prozess wird
da. Da wird sozusagen das Gewissen wird inszeniert, ne? Also die Gewissensinstanz, die große Richterinstanz. Ne?
Ja, ja.
Und es wird gefragt, warum sie denn mit ihrer Politik warum sie denn die Politik sabotiert hat, die sie selbst für richtig gehalten hat.
Aber um nochmal aufs Thema zurückzukommen, jetzt ist natürlich die Frage, jetzt haben wir ja ziemlich viel beleuchtet, was so sozusagen die Extremen auch angeht. Ich meine, genau was du jetzt beschreibst, also dass du im Prinzip ernsthaft im Sinne von, man meint es ernst, wenn man Merkel in so einer quasi Nürnberger Prozess für die Klimaziele inszeniert, ich meine, da sind wir ja schon in einer Rhetorik angekommen, die schon kaum noch steigerbar ist. Genau. Also das heißt, Störkommunikation in Social Media oder überhaupt kann nicht mehr lauten, noch eins draufzusetzen.
Genau.
Also das ist sozusagen, das ist eigentlich schon ausgereizt, ja, genau. Also wir haben alle Tabus der Tabubruch wird sozusagen immer nur noch wiederholt, also es wird immer wieder in allen möglichen Kontexten, und es wird dann trivialisiert, das heißt, im Prinzip, wenn man jetzt nochmal den Text nimmt, dieser neue Ansatz, du musst dein Leben ändern, ist jetzt sozusagen trivialisiert und jetzt müsste man quasi eine andere Art zu sprechen lernen, die wiederum sozusagen als Störung auffällt.
Ja, genau. Und wie macht das der Frederik? Und jetzt kommen wir dazu, wie wir seinen Schachzug, wenn ich das mal so benennen darf. Also nicht, was hat er gemeint? Denn wir wissen nicht, was er gemeint hat, als er diesen Text rumgeschickt hat, sondern wir können nur auf diesen Zug selber achten. Beachten wir den Zug, den er gemacht hat, und ich würde sagen, er hat diese Frage beantwortet, wie kann auch Störkommunikation möglich sein, und er hat sozusagen performativ einen Widerspruch eingeführt, indem er sagt, indem ich nicht mehr störe, ein Traktat über Rudolf Steiner für Soko Ono, Alfred Tester und Magister Liethoff, wer auch immer diese Leute sind, und er hat sie nun absichtlich nicht mit einem Menschen versehen, das heißt also mit einem
Action-Zeichen. Also er hat man muss ja vorher sagen, also ich habe ja die Bilder hochgeladen. Er hat das handschriftlich
lass mich kurz erinnern. Er hat genannt Soko Ono, Alfred Tester, Magister Liethoff und alle anderen. Und er hat absichtlich das Ad-Zeichen weggelassen. Das heißt, er hat die Adressen nicht verlinkt. So, das heißt also,
er hat sie nicht angesprochen.
Genau, er hat zwar Namen genannt, aber nicht sozusagen verlinkt. Das heißt also, ich habe darüber keine Mitteilung gekriegt. Ne? Er hat zwar Alfred Tesla genannt, aber ohne Link, sodass ich das nicht gekriegt habe. Und der Witz ist nun, was er gemacht hat, möchte ich vermuten, so würde ich den Schachzug beurteilen, den er gemacht hat. Unsere Idee war, er soll eine Hausaufgabe machen, haben ihn aber auch nicht adressiert. Ne? Und er schickt, das heißt, wir haben sozusagen eine Flaschenpost abgeschickt und mal gucken, ob er sie findet und mal gucken, ob er reagiert. Und die Idee von ihm könnte man jetzt so auffassen, dass er sagt, ich schicke eine zurück. Also, das hätten wir ja nicht finden müssen und wir hätten ja auch gar nicht auf die Idee kommen müssen, dass er auf diese Weise unsere Hausaufgabe beantwortet.
Genau.
Er schickt eine zurück und jetzt kommt noch etwas, was er macht, ist noch etwas, nämlich er schickt nun einen handschriftlich abgeschriebenen Text, den er fotografiert. Also das ist ja auch so. Jetzt fängt er ja an, also wenn es dich interessiert, so ist ja die Idee, dann lies es halt. Aber jetzt, wenn du es liest, das hattest du, glaube ich, im Vorgespräch gesagt, da fällt es dir auf einmal schwer, weil du die Handschrift schwer lesen kannst.
Ja, genau.
Und jetzt auf einmal merkst du, wie sehr du dich eigentlich selbst belästigst, weil er dir etwas harmlos etwas zum Lesen anbietet, dessen Quelle du nicht hier einmal genau weißt. Du weißt gar nicht, wie er darauf kommt, das so zu schreiben, wie er es geschrieben hat.
Ne? Ja, wir haben uns das ja selber ausgedacht.
Nee, ich meine das, was er schreibt.
Ach so, ja.
Wie kommt er darauf, nicht? Weil das so zu schreiben, was er geschrieben hat, oder das lässt er einfach beiseite und wir können beispielsweise keine Volltextsuche machen, weil er ja eben nur einen Foto rumgeschickt hat.
Genau.
So, und das heißt, der stört, also der macht dazu eine Art von Störung dadurch, dass er sagt, ich bin bereit, auf Störung zu verzichten. Aber wenn du dich dann damit beschäftigst, nicht einfach sagen kannst, er betreibt Belästigung. Weil genau. Du ja in die Selbstbelästigung schon verwickelt bist. Du kannst nicht einfach sagen, man, er macht das ja mit mir häufiger, dass er meine Texte nimmt und so. Und mit meinen Texten andere Texte kommentiert. Aber er adressiert das nicht, sondern er wartet einfach nur darauf, dass ich das finde. Und mehr nicht. Und dass ich meinen eigenen Text, um zu gucken, ob ich meinen eigenen Text wiedererkenne, was ich interessant finde, dass er alle meine Texte durchsucht. Der hat wirklich, also ganz alte Texte von mir beim Blog, sucht er heraus. Ich weiß gar nicht, wie der das macht, aber er kommentiert irgendwas.
Zauberei, das ist Zauberei.
Ja, vielleicht hat er ein gutes Texterinnerungsvermögen, das gibt es ja, dass er alles Mögliche, aber der muss schon, denn ich habe ja nur ein paar hundert Seiten sein, Textseiten sein, die ich im Laufe der letzten 10 Jahre geschrieben habe. Das dürfte ja schon 1000 Seiten sein. Und das hat er offensichtlich irgendwie, findet er das. Also er hat die, wie kann man noch stören mit Internet, indem man eben, ja, sich sozusagen der Störung enthält.
Genau. Klaus, das ist ein gutes Schlusswort. Ich würde sagen, wir machen Schluss an der Stelle und hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Thema müssen wir uns noch überlegen.
Ja.
Da haben wir jetzt noch nichts ganz Konkretes.
Wir warten aber noch auf 2 Hausaufgaben, das wollten wir noch sagen, ne?
Ach so, stimmt. Aber wer war das jetzt noch?
Ja, einmal der Sebastian.
Der
Gedankenkanal und einmal der, wie heißt er, Christian, nicht Strickler, sondern
ja, aber der,
Schenkel.
Das haben wir noch nicht gemacht. Nee, stimmt, da war noch nichts.
Was wir mal machen könnten, vielleicht noch als letzten Gedanken, guck dir mal wirklich diesen Harald Kautzweller. Hau dir das mal rein. Hau dir das, da fliegt das Hirn weg.
Lass dir doch mal ins Gehirn scheißen, so zum Abschluss.
Ja, wirklich. Also wirklich. Also, aber das kannst du wirklich, das ist wirklich, das ist zum Genießen gedacht.
Oh Gott. Alles klar. Okay. Ich werde schauen. Okay, ja. Also dann.
Okay, also bis später. Tschüss.